Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch.
Liebe Gemeinde, herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst heute am zweiten Sonntag in der Passionszeit. Der Sonntag wird mit dem Namen überschrieben Reminiscere, aus dem Lateinischen übersetzt für Herr, gedenke deiner Barmherzigkeit. Der Psalmbeter, der diesen Satz irgendwann mal aufgeschrieben hat, man könnte denken, er hat das Gefühl, Gott hat seine Barmherzigkeit vergessen. Vielleicht fühlt er sich im Stich gelassen. Aber ich glaube nicht, dass Gott seine Barmherzigkeit vergisst. Vielmehr sollten wir uns fragen, wo vergessen wir ab und zu unsere Barmherzigkeit unseren Mitmenschen, unserer Familie gegenüber. Ich wünsche es uns, dass wir vielleicht heute oder in der kommenden Woche darüber ab und zu mal nachdenken und barmherzig sind. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
dich. Herr, unser Gott, wir sind oft unzufrieden, fühlen uns benachteiligt und betrogen. Wir sehnen uns nach Halt und Verlässlichkeit in dieser unsicheren Zeit. Wir möchten mit dem Psalmbeter rufen: Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und gedenke nicht an unsere Ungerechtigkeiten und Sünden. Vieles beschäftigt uns und macht uns Sorgen. Wir bringen dir alles, was uns von dir wegziehen will. Stärke unseren Glauben und unser Vertrauen in deine Barmherzigkeit. Wir beten dich an, du treuer Gott. Öffne unsere Augen, dass wir das Geheimnis deiner Liebe erkennen. Und führe uns deine Wege, damit wir das Ziel nicht verfehlen. Das bitten wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Die Epistellesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt, Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nichts zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn gerettet werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank.
Thank you.
Das Evangelium steht bei Johannes im 3. Kapitel. Jesus sprach zu Nikodemus: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, der Menschensohn erhöht werden, dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon glaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Lasst uns gemeinsam Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen Gottes bitten. Herr, wir vertrauen auf deine Barmherzigkeit, auf deine Nähe, auf deine Liebe zu uns. Und wir bitten dich, Herr, dass du uns durch deinen Geist Herzen und Ohren öffnest für dein Wort, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Amen. Ich lese uns den Predigttext aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und der Herr redete zum Gott und das Volk, Quatsch, und das Volk redete gegen Gott und Mose, man muss schon richtig hinschauen. Also nochmal, und das Volk redete gegen Gott und Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk, und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose, und sie sagten: Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und der Herr sprach zu Mose: Mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, dieser Text aus dem 4. Buch Mose gehört zu den sogenannten Murrgeschichten, die den Exodus und die Wanderung der Israeliten durch die Wüste begleitet haben. Sie haben ja immer wieder mal gemurrt, das lesen wir die ganze Zeit. Kaum, dass sie Ägypten Hals über Kopf verlassen hatten und die Wüste betraten, da ging es schon los mit der Unzufriedenheit. Da heißt es immer wieder, dass das Volk gegen Mose und gegen Gott murrte. Die anfängliche Euphorie über den glücklichen Auszug und die Bewahrung beim Durchqueren des Schilfmeeres, die war schnell vorüber. Wären wir doch lieber bei den Fleischtöpfen in Ägypten geblieben und dort gestorben, als hier in der Wüste zu verhungern und zu verdursten. Wehmütig dachten viele an die vermeintlich guten alten Zeiten. Da steht es im Kapitel 11, Vers 5 im 4. Buch Mose: Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Seele vertrocknet. Gar nichts ist da, nur das Manna. Es ist aber auch verständlich. Mose hatte ihnen von den blühenden Landschaften erzählt, in die sie kommen würden. Das kennen wir ja. Und was kam? Dann kam erstmal Wüste und die Stimmung kippte. Dabei hatten sie ja aber eigentlich erlebt, wie Gott durch erstaunliche Wunder die Flucht aus der Sklaverei überhaupt ermöglicht hatte. Und für Rettung hatte er gesorgt, als die ägyptische Armee hinter ihnen her war. Aber angesichts der Herausforderungen in der Wüste war alles Gottvertrauen dahin. Und so ging es ständig weiter. Inzwischen waren sie schon lange unterwegs. Nach biblischem Bericht dauerte die Wanderung 40 Jahre. Der größte Teil war schon geschafft. Die Israeliten befanden sich vermutlich nördlich der heutigen Stadt Eilat. Die beschwerliche Wüste lag hinter ihnen. Jetzt sollte es eigentlich besser werden. Das Ziel war schon fast zum Greifen nahe. Und dann passierte das Unfassbare. Die Edomiter, ihre eigenen Verwandten, machten ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Edomiter waren die Nachfahren Esaus, des Bruders von Jakob, also auch Hebräer wie die Israeliten. Sie wohnten damals in einem Gebiet zwischen dem Golf von Akaba im Süden, diesem oberen Zipfel vom Roten Meer, und dem Toten Meer im Norden. Esau hatte sich dort niedergelassen nach dem Streit mit Jakob. Und nun brach der alte Zwist wieder auf. Die Edomiter ließen die Israeliten nicht durch ihr Gebiet ziehen. Manche hätten sich nun am liebsten den Weg mit Waffengewalt freigekämpft. Aber Gott erlaubte keinen Krieg. So lesen wir es im 5. Buch Mose, Kapitel 2, Vers 5. Mose beschloss, umzukehren, zurück in die Wüste und einen anderen Weg zu nehmen, einen großen Umweg um Edom herum. Diese Entscheidung brachte das Fass zum Überlaufen. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da, und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Am Beginn der Wanderung war es noch so, dass Gott sich immer recht bald um das murrende Volk gekümmert hat. Er besorgte ihnen Wasser, gab Manna zur täglichen Speise und ließ sogar Wachteln kommen, als sie Appetit auf Fleisch hatten. Inzwischen hätten sie eigentlich wissen müssen, dass man sich auf Gott verlassen kann, auch in der Wüste. Sie hatten die ganzen Jahre hindurch erlebt, wie Gott, der Herr, ihr Schutz und Versorger ist. Bei all den Schwierigkeiten und Mühsalen hat er sie nie im Stich gelassen. Er hat sie begleitet am Tag in der Wolkensäule und nachts in der Feuersäule. Und trotzdem wendet sich nun die Stimmung des Volkes gegen Mose und gegen Gott. Man wirft Mose Versagen vor. Der Bund Gottes mit seinem Volk wird in Frage gestellt. Unzufriedenheit, Besserwisserei und Rebellion machen sich breit. In den 40 Jahren der Wanderung war das wohl der Tiefpunkt in der Beziehung zwischen Israel und seinem Gott. Diese Krise ging schon einige Zeit vorher los. Da hatte sich nämlich Korach zusammen mit 250 führenden Männern gegen Mose und Aaron erhoben. Sie waren der Meinung, von Mose schlecht regiert zu werden und warfen ihm vor, selbstherrlich zu sein und das Volk zu täuschen. Erstaunlich ist, wie ehrlich hier von dem Scheitern des Gottesvolkes erzählt wird. Nichts wird beschönigt oder verständnisvoll kleingeredet. Die hebräischen Geschichtsschreiber erinnern ganz bewusst daran, dass das Verhältnis Jahwes zu seinem auserwählten Volk immer wieder von Enttäuschung und Zerrüttung gekennzeichnet war. Jede nachfolgende Generation soll daraus lernen und dort neu beginnen, wo die Väter und Mütter gescheitert sind. Dabei stellt sich ja die Frage, wie das Scheitern hätte vermieden werden können. Die Menschen waren unzufrieden, enttäuscht und müde und hatten das Leben in der Wüste gründlich satt. Das ist ja nachvollziehbar. Ich denke, das war für Gott bestimmt auch nicht das Problem. Das Problem aber war ihr Umgang mit der Unzufriedenheit. Gott hatte sie aus der Sklaverei herausgerettet und bis hierher durch die Wüste geführt und bekam jetzt von ihnen vorgeworfen, du willst uns in der Wüste sterben lassen. Verständlich, dass Gott da einschreitet. Wir leben auch heute wieder in einer Zeit voller Murren und Besserwisserei. Dabei ist das Scheitern unserer Väter und Mütter noch gar nicht so lange her. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass manche Zeitgenossen aus diesem Scheitern nicht viel gelernt haben. Ja, es gibt Entwicklungen, die mir nicht gefallen und die wirklich besorgniserregend sind. Viele Menschen haben Zukunftsängste und Sorgen angesichts der aktuellen Krisen und Unsicherheiten. Doch zur Wanderung des Gottesvolkes gehörten schon immer auch Wüstenzeiten dazu. Es wäre falsch zu behaupten, dass mit Gott alle Herausforderungen und Probleme aus dem Leben verschwinden. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist einfach so. Aber unser Leben soll eben nicht von den Ängsten und Sorgen bestimmt werden. Das verführt nämlich zu falschen Entscheidungen, wie wir am Beispiel der Israeliten sehen können. Auch zur Wahl falscher politischer Führer und Parteien, wie es bei Korach und seinen Anhängern der Fall war. Ängste und Sorgen dürfen wir vertrauensvoll zu Gott bringen. Da sind Sie an der richtigen Adresse. Wer auf ihn vertraut, kann getrost in die Zukunft gehen. Unsere Entscheidungen sollen sich am Wort Gottes orientieren, an seinen Weisungen und Geboten und nicht an populistischer Stimmungsmache. Wie es in diesem Jahr in der Jahreslosung heißt: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, bei dem Aufstand der Israeliten ging es nicht einfach um unterschiedliche Meinungen. Es ging am Ende darum, ob Israel am Bund mit Gott festhält, ob die Rettung aus der Knechtschaft in die Freiheit gelingt oder nicht. Am Ende sogar, ob Gottes Heilsplan, den er mit Jesus dann vollendet hat, zum Ziel kommt oder scheitert. Als Antwort auf all das Murren und Rebellieren lesen wir im Vers 6: Der Herr sandte feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk und viele aus Israel starben. Wir tun uns ja heute schwer mit solchen Aussagen. Sollte Gott wirklich strafen? Oder war das vielleicht nur ein tragischer Zufall? Schlangen gibt es nun mal in der Wüste. Die Bibel bezeugt aber an vielen Stellen, dass der barmherzige Gott auch ein zorniger Gott sein kann. Manche möchten solche Aussagen über Gott gern als falsche menschliche Vorstellungen abtun. Aber ich meine, wie können wir glaubhaft von Gottes Gnade reden, wenn wir Strafe und Gericht verschweigen? Im Zusammenhang mit den 10 Geboten sagt Gott am Berg Sinai: Ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen, aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Luther schreibt dazu im kleinen Katechismus: Was ist das? Gott droht zu strafen alle, die seine Gebote übertreten. Darum sollen wir uns fürchten vor seinem Zorn und nicht gegen seine Gebote handeln. Er verheißt aber Gnade und alles Gute allen, die diese Gebote halten. Darum sollen wir ihn auch lieben und vertrauen und gerne tun nach seinen Geboten. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern. Die Menschen jedenfalls damals hatten große Angst vor den Schlangen. Schlangen waren ja immer etwas Unheimliches, ja Mystisches, Dämonen der Wüste, Gottheiten des Todes. In der Geschichte vom Sündenfall wird die Schlange mit Satan gleichgesetzt. In manchen Kulturen werden Schlangen angebetet, um sie zu bändigen. Ihr Gift vergiftet Menschen und Beziehungen, auch die Beziehung zu Gott. Und eigentlich aber war das schlimmste Gift ja schon vor den Schlangen in den Menschen. Die Hassreden, Verleumdungen, Fake News, alles, was da hochkochte an Unwahrheiten und Missachtung. Aber was tut Gott? Dort in der Wüste hat Gott durch die Schlangen Hilfe geschaffen. Er hat die Schlangen regelrecht entdämonisiert. Ihr Gift wurde dabei sogar zum Hilfsmittel, ja zum Heilmittel, das Umkehr und Rettung bewirkt hat. Wir lesen im Vers 7, da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Aber Gott hat die Schlangen nicht weggenommen. So erleben wir es ja auch mitunter, dass unsere Gebete scheinbar überhört werden. Weil Gott gerade nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen, die Not eben nicht einfach wegnimmt. Und doch handelt Gott eben anders. Vielleicht, weil er uns lehren will, den Blick wieder aufzuheben auf unseren Retter. Die Schlangen sind damals geblieben, jedenfalls noch eine Zeit lang, und sie haben weiter gebissen und ihr Gift verströmt. Mose trat fürbittend für sein Volk ein, und dabei bekam er von Gott den Auftrag, eine eherne Schlange, das heißt eine Schlange aus Kupfer oder Bronze, herzustellen und an einer Stange hoch aufzurichten. Wer gebissen wurde, und die Schlange ansah, der blieb am Leben. Dem konnte das Gift nichts anhaben. Möglich wurde diese Rettungsaktion durch die Umkehr des Volkes, weil sie erkannten, dass ihre Rebellion Unrecht war und weil sie Gott wieder suchten. Nur deshalb konnte Heilung geschehen. Weil Gott gnädig ist und die Schuld gern vergibt, wenn wir uns ihm zuwenden und um Vergebung bitten. Interessant ist, dass die Schlange, die sich um den Stab windet, auch in der griechischen Mythologie als Symbol für Heilkraft vorkommt. Im Zusammenhang mit dem Halbgott Asklepios, zu Deutsch Äskulap, kennen wir ja von manchen Apotheken. Und interessant ist auch, dass die eherne Schlange, die Mose als Symbol für Gottes Gnade gemacht hatte, dann später in der Volksfrömmigkeit der Israeliten wie ein Götzenbild verehrt und angebetet wurde. Also da haben wir wieder diese Verquickung zwischen dem, was Gott tut und was Menschen daraus machen. Man hatte sie zur Erinnerung mitgenommen und brachte ihr Räucheropfer dar. König Hiskia, der dann so 500 bis 600 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten in Juda regierte, der hat diese Schlange dann zerstört und entsorgt, um die Menschen wieder zum lebendigen Gott Israels zurückzuführen. Als Nikodemus zu Jesus kam, da hat Jesus diese alte Geschichte von der ehernen Schlange aufgegriffen und als Bild auf sich selbst gedeutet. Wir haben es vorhin im Evangelium gehört. Da heißt es, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. In Wüstenzeiten, umgeben von Schlangen und ihrem Gift, von Hass und Menschenverachtung, sind auch wir aufgefordert, unseren Blick zu erheben auf den erhöhten und auferstandenen Herrn. Von dort kommt Rettung, wirkliches Leben. Wir haben einen barmherzigen Gott, der sich um die Not seiner Kinder kümmert. In der Nacht, als Nikodemus bei Jesus war und von ihm die Geschichte mit der ehernen Schlange erklärt bekam, da hat Nikodemus angefangen, Jesus zu vertrauen. Viel erzählt uns die Bibel nicht über Nikodemus, nur dass er später im Hohen Rat, als alle gegen Jesus geredet haben, für ihn eingetreten ist. Und als Jesus dann am Kreuz gestorben war, da bekannte sich Nikodemus öffentlich zu Jesus, indem er sich darum kümmerte, dass er ehrenvoll begraben wird. Ja, was können wir aus der Geschichte lernen? Nicht die Umwege und Herausforderungen sind es, die mich das Ziel verfehlen lassen. Wer aufhört, sein Vertrauen auf Gott zu setzen, der verpasst das Ziel. Nicht meine Klage trennt mich von Gott, im Gegenteil. Wenn ich bei ihm Hilfe suche, dann kann mir das Gift dieser Welt nichts anhaben. Ich will dankbar zurückschauen auf den Weg, den Gott mit mir gegangen ist, auch durch Wüstenzeiten bis heute. Und dabei darf ich entdecken, dass er nicht nachtragend war, wenn ich gemurrt habe, dass er mich getragen hat, wenn es mir zu schwer war, dass er nicht aufgehört hat, mich zu lieben, auch wenn ich manchmal nichts davon gespürt habe. Was für ein wundervoller Gott! Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.
Der Wochenspruch für die kommende Woche aus Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Dankopfer, das wir gleich einsammeln möchten, ist heute als zweckgebundene landeskirchliche Kollekte gedacht für besondere Seelsorgedienste und da im Speziellen die Krankenhaus- und Klinik, Gehörlosen, Schwerhörigen, Justizvollzugs- und Polizeiseelsorge. Da kümmert sich ja die Landeskirche auch mit drum, was auch, denke ich, ein sehr wichtiger Dienst ist. Und genau dafür ist heute die Kollekte bestimmt. Vielen Dank schon mal im Voraus. Wir laden herzlich ein. Heute 11 Uhr findet hier Kindergottesdienst statt. Morgen 18 Uhr trifft sich die junge Gemeinde wieder. Am Mittwoch 19.30 Uhr ist Bibelstunde und eine besondere Einladung, der eine oder andere hat es ja schon draußen an der Tür gelesen, am Freitag 17 Uhr findet im Pfarrsaal der Weltgebetstag der Frauen statt. Alle Frauen sind dazu recht herzlich eingeladen. Am nächsten Sonntag wollen wir wieder 9.30 Uhr Gottesdienst hier feiern und 11 Uhr ist Kindergottesdienst und im Pfarrhaus trifft sich die Lämmergruppe. Vielen Dank. Der Pastor ist noch mit den Konfirmanden unterwegs zur Rüstzeit. Genau, der sollte heute hoffentlich wohlbehalten wieder hier ankommen. Bitte. Dann lasst uns das nächste Lied singen und dabei die Kollekte einsammeln.
Herr, unser Gott, wir bringen dir diese Gaben, die wir jetzt eingesammelt haben und bitten dich, dass du diese Gaben segnest, ja, zur Förderung dieser Zwecke, die wir gehört haben. Sei du, Herr, mit allen Menschen, die das tun und die in der Seelsorge anderen Menschen zu Hilfe sind. So komm du und hab herzlich Dank und segne alles, was wir dir jetzt bringen. Amen. So wollen wir Fürbitte halten und wer möchte, kann dazu gern aufstehen. An diesem Sonntag sind wir ja aufgerufen, mit unserer Fürbitte für bedrängte und verfolgte Christen einzustehen. Mancher hat es vielleicht in der Losung gelesen. In diesem Jahr wird dabei vor allem an die Not der Christen in Armenien gedacht. Lasst uns beten. Gott, du stehst auf der Seite der Unterdrückten und Verfolgten. Darum kommen wir zu dir mit unserem Gebet für das leidende armenische Volk. In den Familien sind die Verbrechen des Völkermordes von 1915-16 noch immer präsent. Wir bitten dich um Heilung und deine spürbare Nähe. Gib unseren armenischen Glaubensgeschwistern Kraft und Vertrauen. Sei vor allem bei denen, die aktuell wieder neues Leid erdulden müssen durch die Flucht aus Bergkarabach. Wir bitten dich für die Familien, die dort vergangenes Jahr weg mussten, die vertrieben worden sind. Sie haben ihre Heimat verloren. Was die Zukunft bringen wird, ist ungewiss. Schenk ihnen einen festen Glauben und lass sie auf ihrem zukünftigen Weg nicht allein. Hilf uns, dass wir unsere Glaubensgeschwister nicht vergessen und ihnen mit Gebet und solidarischem Handeln verbunden bleiben. Verleih uns allen Frieden, Gott, und sei uns gnädig. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir möchten aber auch für die Menschen in der Ukraine beten. Seit 2 Jahren schauen wir mit Erschütterung und Sorge auf diesen brutalen Krieg Russlands gegen die Ukraine im Osten unseres Kontinents. Wir bringen vor dich die Opfer der Gewalt und die Not des ukrainischen Volkes. Beschütze und tröste die Trauernden. Stärke alle, die mutlos sind und sich fürchten. Gib Mäßigung den Entscheidungsträgern. Zeige Wege zum Frieden. Sei allen nahe, die in diesen Tagen für Gerechtigkeit, Freiheit und Sicherheit eintreten. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Und Herr, erbarme dich auch über dein Volk Israel, besonders über die Opfer des schrecklichen Massakers vom 7. Oktober, die Geiseln, die immer noch in den Händen der Hamas sind und deren Angehörige. Lass sie im Vertrauen auf dich getröstet werden. Steh bitte auch den unbeteiligten Zivilisten im Gazastreifen bei, besonders den Kindern. Gib der Regierung in Israel, aber auch den Soldaten vor Ort, weise Entscheidungen zum Schutz der Menschen. Segne alle Bemühungen zur Befreiung der Geiseln und schenke Frieden, einen Frieden, der wirklich Frieden ist, deinen Frieden und Vertrauen und gegenseitigen Respekt. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun lasst uns das letzte Lied singen, die Nummer 063 in den roten Gesangbüchern.
Thank you.
Gehet hin im Frieden des Herrn. Wir wollen Gottes Segen bitten mit einem Gebet der armenisch-apostolischen Kirche. Beschütze uns in Frieden, Christus, unser Gott, unter dem Schatten deines heiligen und würdevollen Kreuzes. Bewahre uns vor den sichtbaren und unsichtbaren Feinden. Mache uns würdig, dich in Dankbarkeit zu verherrlichen mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. So segne uns Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ja, vielen Dank, Luca. Und nun wünsche ich uns allen einen gesegneten Sonntag. Das Wetter ist ja prima. Ich hoffe, wir können den Vorfrühling schon etwas genießen. Einen guten Nachhauseweg und eine gesegnete Woche.